Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Laura und ich wurden recht rausgerissen hier durch Corona. Die Gemeindefreizeit sollte starten und ist doch abgeblasen und dann ging alles sehr schnell. Von daher freue ich mich, nochmal hier zu sein, euch nochmal zu sehen, sich nochmal verabschieden zu können. Und ich hatte eigentlich noch sehr viele Pläne hier in der Gemeinde. Ich wollte noch bei so vielen Leuten zum Mittagessen oder zum Kaffee trinken sein, wollte mich mit so vielen treffen, und eigentlich noch viel mehr machen, aber das hat dann nicht geklappt. Also für alle, bei denen wir mal versprochen haben, dass wir zum Kaffee vorbeikommen, es tut uns leid, wir hätten es sehr gerne gewollt. Und den Corona-Lockdown, den war ich dann bei meinen Schwiegereltern mit Laura zusammen, die hat ja auch frei, haben wir da verbracht. Als dann klar war, okay, dass das Praktikum dann aufhört, weil es keinen Sinn mehr macht, weil wir nicht wussten, okay, wie es weitergeht und so, dann habe ich mich bei verschiedenen Stellen beworben für einen Job und habe dann auch nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Stelle gefunden in einer Bilderrahmenfirma, die Bilderrahmen herstellt, die mir echt gut gefällt. Also da bin ich wirklich dankbar dafür. Wir haben dann auch geheiratet, da haben wir hier ein paar Bilder von der Hochzeit. Das ging sehr gut, bis auf das Weiterklicken hier, das geht nicht gut. Genau. Es ging erstaunlich gut zu heiraten. Wir haben am 22. August geheiratet und da waren nämlich die Verordnungen so locker, dass wir gut heiraten konnten und hinterher, ein paar Wochen später, wurden die dann wieder enger. Also wir konnten mit 130 Leuten feiern, es war keine Maskenpflicht, wir haben schon ein bisschen geachtet und so, aber von Corona hat man nicht wirklich viel gemerkt und auch hinterher gab es jetzt keine, die sich gemeldet hätten, dass da ein Fall aufgetreten wäre oder da hat man ja nichts mehr gehört, dass sich da was verbreitet hätte. Genau, das war in der Kirche. Wir hatten echt schöne Hochzeit. Wir hätten eigentlich auch einige hier aus Rastatt einladen wollen, was wir dann aber kürzen mussten, eben weil wir dann doch auch ein bisschen begrenzt waren von der Zahl. Wir hatten ein Flammkuchen-Restaurant als Catering, das war richtig cool. Und hier noch so kleine Bilder. Wir haben in der Turnhalle geheiratet und die schön hergerichtet. Da war genug Platz und es war einfach ein schöner Tag. Wir haben auch eine schöne Wohnung in Eppingen gefunden, das ist zwischen Karlsruhe und Heilbronn. Und gehen jetzt in Lauras Heimatgemeinde und bringen uns jetzt da ein. Flitterwochen hatten wir auf Kreta verbracht. Es war einfach eine schöne Zeit. Nebensaison, Corona, es war kaum was los und wir konnten die Zeit genießen. Genau, so viel erstmal zu uns. Und wir wollen jetzt zur Predigt überkommen. Ich weiß nicht, wie viele es von euch gemerkt haben, als ich hier war die Zeit über. Manche von euch haben es gemerkt, dass ich ein bisschen tollpatschig sein kann. Ich trete manchmal ein Fettnäpfchen, ich verstehe manchmal Menschen irgendwie falsch. Ich sage Sachen, die eigentlich gut gemeint waren und dann doch anders rüberkommen. Manchmal will ich ein Kompliment machen und dann kommt es aber komplett falsch heraus. Da denke ich ganz besonders an die 8. Klasse mit meiner Geschichtslehrerin. Und zwar Geschichte fand ich damals nie besonders spannend, aber ab und zu mal kam eine Stunde, wo ich dachte, wow, also das war jetzt wirklich spannend, das hat mich interessiert, hat alles gepasst. Und das wollte ich eben meiner Lehrerin mal sagen. Also anstatt ihr zu sagen, oh, danke für die spannende Stunde heute, habe ich dann aus Versehen gesagt, oh, diesmal war der Unterricht nicht so langweilig. Also ihr wisst, was dabei rüberkam. Die Lehrerin war natürlich entsetzt, dass ich sonst ihren Unterricht als so langweilig empfinde. Eigentlich fand ich das positiv, dass es jetzt mal spannend war. Naja, es waren gute Absichten, aber kam doch irgendwie falsch raus. Heutzutage sehe ich Geschichte allerdings anders. Geschichte ist nämlich etwas sehr Wichtiges und Spannendes. Und darum soll es auch heute in der Geschichte gehen. In der Predigt geht es heute um Geschichte. Der Predigttext steht im Psalm 78. Und die ersten 8 Verse sind sozusagen eine Einleitung zu den nächsten 64 Versen über die Geschichte Israels. Die haben wir aus Zeitgründen, konnten wir jetzt nicht vorlesen. Könnt ihr zu Hause auch gerne mal nachlesen. Es ist eine lange Geschichte, viele Verse darüber, wie Israel ihre Geschichte verbracht hat. Es beginnt beim Auszug aus Ägypten, geht über die Wüstenwanderung, über die Landnahme bis David hin. Also eine ganze Menge Geschichte, die da verarbeitet wurden. Und die ersten 8 Verse interpretieren diese Geschichte. Die sagen uns, was wir aus dieser Geschichte Israels lernen können. Der Psalm, der ist von Asaf verfasst, Und man könnte sagen, dass heute Morgen eine Geschichtsstunde von Asaf ist. Oder besser gesagt, Geschichte bei Gott. Gott zeigt uns, was wir aus der Geschichte Israels lernen können. Die Schulglocke hat geklingelt, die erste Stunde beginnt. Der Psalm beginnt mit Ein Maskil von Asaf. Ein Maskil ist ein Lehrgedicht. Also gleich bei den ersten Worten wird klar, okay, das, was jetzt kommt, die folgenden Verse, die sind keine Gute-Nacht-Geschichte, keine bloße Unterhaltung, nicht irgendwelche Poesie, die bildlich verstanden werden will. Nein, jetzt kommt Geschichte. Das wird auch deutlich, wenn man weiterliest. Höre, mein Volk, meine Lehre. Neigt euren Ohren zu den Reden meines Mundes. Also jetzt geht's los. Die Schulglocke hat bereits geklingelt. Weiter sagt er dann, ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Also Asaf meint damit, bei dem, was jetzt kommt, verwende ich ein Gleichnis, eine Geschichte als Veranschaulichung. Er will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Denn Geschichte macht erst im Nachhinein Sinn. Wenn man jetzt aktuell die Geschichte erlebt, denkt man sich manchmal, was macht das überhaupt für einen Sinn? Das macht gar keinen Sinn. Wieso passiert mir das gerade? Wieso lässt das Gott zu? Was soll das eigentlich hier? Wieso haben wir jetzt Corona? Was soll das? Aber im Nachhinein erst merkt man, okay, wofür war denn Geschichte gut? Und darum geht es heute. Das ist dieses Rätsel, das Asaf lüften will. Worum geht es jetzt hier eigentlich? Ah, das war das Bild zu meiner Realschule mit der Geschichtsstunde. Genau. Der erste Punkt ist, höre. Ich will die Verse 3 und 4 nochmal lesen. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also in Vers 3 steht es, was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben. Was meint es jetzt für uns? Also das war damals bei Israel, aber was haben wir denn gehört oder was haben wir gelernt und was haben uns unsere Väter erzählt? Was meint das für uns? Dieses, was wir gehört haben, meint für uns erstmal die Bibel. Denn die Bibel ist das Sprachrohr Gottes. Da haben wir ganz klar das Wort Gottes. Da können wir auf Gott hören. Natürlich hat Gott auch andere Wege zu sprechen, durch Träume, durch die Natur, durch seinen Heiligen Geist oder Verschiedenes. Aber die Bibel ist unser klares Wort Gottes, wo Gott zu uns spricht. Das ist ein fantastischer Schatz. Und das ist jetzt erstmal dieses Gehört. Also das Gehört ist, was wir in der Bibel gelesen haben. Dann spricht Gott auch durch Situationen. Ich habe es mit Laura, haben wir das vor ein paar Wochen schmerzlich erleben müssen oder im Nachhinein doch eigentlich sehr positiv. Und zwar waren wir ein bisschen, ohne es zu merken, ein bisschen hochmütig. Wir haben geheiratet, ins Leben so richtig gestartet, Möbel gekauft, Wohnung eingerichtet und irgendwie haben wir es aus dem Blick verloren, dass wir abhängig von Gott sind. Und daran hat uns Gott sehr deutlich erinnert. Und zwar sind wir im Auto gefahren und auf einmal blinkt vorne einige Lichter auf, die wir nicht gekannt haben. Wir dachten uns, oh Mann, jetzt geht unser Auto auch kaputt und jetzt Reparatur oder neues Auto, ah Mann. Und haben uns da schon Sorgen drüber gemacht und kommen aufgewühlt nach Hause und merken, dass wir irgendwie uns mit einem Obstfruchtfliegen eingeschleppt haben. Und es war echt alles voller Fruchtfliegen. Also so viele habe ich noch nie gesehen. Und die waren nicht nur in der Küche, sondern auch im Schlafzimmer und im Bad irgendwie. Die waren in der ganzen Wohnung und waren jetzt auf einmal solche blöden Fruchtfliegen. Wir haben da Fallen aufgestellt, aber das war echt ätzend. Da dachten wir, oh, nicht das schon. Und dann haben wir unser Konto mal gecheckt, weil wir dachten, wegen dem Auto muss man gucken, wie wir aufgestellt sind. Dann festgestellt, oh, wir haben ja auch noch gar keine Couch und wir haben jetzt gar kein Geld jetzt übrig, um uns noch eine Couch zu kaufen. Und da ging alles irgendwie, also dachten wir, jetzt geht es echt den Bach runter irgendwie. Und Gott ist aber so gnädig, dass am nächsten Tag, wir haben das alles Gott hingelegt, am nächsten Tag waren auch die Lichter im Auto weg. Die Fruchtfliegen waren irgendwie weniger und Laura hat an dem Tag noch bei eBay Kleinanzeigen eine super günstige Couch gefunden, die uns gefallen hat. Und im Endeffekt waren wir gesegnet von Gott und er hat uns irgendwie ziemlich deutlich gezeigt, hey, ihr seid von mir abhängig. Das sind so Situationen, die ich meine, durch die Gott spricht. Das ist, glaube ich, auch das, was dieses Gelernt im Vers eben sagt. Dass wir Gott erlebt haben. Wir erleben etwas mit Gott, Er ermutigt uns oder demütigt uns in unserem Fall. Oder man kann auch lernen, dass die Prinzipien der Bibel wahr sind. Das ist das gelernt. Und drittens kommen dann die Alten ins Spiel. Was unsere Väter uns erzählt haben. Denn die Alten haben einen Schatz an Erfahrungen, an Erlebnissen, haben ein riesiges Bibelwissen oft und sie sehen Dinge aus ganz einer anderen Perspektive. Und deswegen ist hier, was wir gehört und gelernt haben und was uns die Väter erzählt haben. Weiter geht's in Vers 4. Das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also dieser Prozess des Zuhörens und Weitergeben ist keine lästige Pflicht. Den Kindern nicht vorenthalten, steht da. Es steht da nicht da, ja gut, das müssen wir halt den anderen erzählen, den Kindern, wenn es denn unbedingt sein muss. Nein, nicht vorenthalten bedeutet, dass es etwas sehr Gutes ist, eine gute Botschaft, etwas, was ihnen gut tut. Und das wollen wir nicht vorenthalten, wir wollen es ihnen geben. Es ist etwas so Wundervolles, dass alle Menschen, die es noch nicht kennen, erfahren sollten. Es ist eine Ehre und nicht in erster Linie eine Pflicht, von Gott weiterzuerzählen. Es ist so gut, dass es sich lohnt, weiterzuerzählen. Weiter ist im Text davon die Rede, den Ruhm des Herrn zu erzählen und seine Macht und seine Wunder. Also es bedeutet, Gott vor den anderen groß zu machen. Wir glauben an einen gewaltigen und mächtigen Gott, keinen halbstarken Gott wie aus der griechischen Mythologie, die auch ihre Fehler haben und auch nicht so richtig drauf haben. Nein, für unseren Gott muss man sich nicht schämen. Es ist eine Ehre, sein Nachfolger zu sein und sein Botschafter hier auf der Erde. Wir dürfen von diesem gewaltigen und allmächtigen, liebenden Gott erzählen. Ja, wir dürfen erzählen, was er getan hat und wir dürfen in seinem Auftrag handeln. Er will uns gebrauchen und sein Reich bauen. Er will mit uns seine Geschichte und sein Angebot weitererzählen. Aber man kann nur etwas weitererzählen, wenn man es selber gehört hat. Ist ja logisch. Und im Laufe der Predigt wird es noch darum gehen, dass man den Kindern es weitererzählt, aber jetzt geht es erstmal ums Hören. Wie sollte man das weitererzählen, wenn man es selber nicht richtig kennt? Wir müssen Gottes Wort kennen und lieben lernen. Sonst haben wir keine Chance, es der nächsten Generation überhaupt weiterzugeben. Und dabei ist es wichtig, auch richtig hinzuhören. Man kann jeden Tag in der Bibel lesen und doch nichts lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn ich morgens vor der Arbeit die Bibel aufschlage und dann lese ich zwar was, aber ich bin mit den Gedanken schon eine Stunde später an der Arbeit, was für Herausforderungen auf mich warten. Und ich bin zwar physisch anwesend, aber doch nicht irgendwie geistlich. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr in der Predigt sitzt, aber eigentlich schon die Gedanken habt, mit wem ihr heute Fußball spielt, was ihr heute kocht, ob die Hausaufgaben schon gemacht sind. Das passiert nur zu oft. Das ist dieses Zuhören, richtig hinhören. Ja, mir geht es manchmal so, wenn mir Laura was erzählen will, dass ich nicht richtig zuhöre, dass ich irgendwie abgelenkt bin. Sie will mir was erzählen und ich sehe irgendwas oder bin abgelenkt und höre gar nicht richtig zu. Und irgendwann kommt logischerweise, ey, du hörst mir gar nicht richtig zu. Und ich sage dann, ja doch, natürlich höre ich dir zu. Und dann am Schluss merke ich dann, ups, ich habe ja eigentlich jetzt doch nicht so richtig zugehört. Was hat sie nochmal gesagt? Und würde ein Schiedsrichter daneben sitzen, der würde ganz klar einen Foul abpfeifen und Laura das Recht geben. Ich war derjenige, der Unrecht getan hat. Ich war sehr unfair zu ihr. Warum? Weil ich ihr nicht richtig zugehört habe. Ich glaube, ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen. Und denkt ihr nicht auch, dass es Gott oft so geht wie Laura? Gott will uns was erzählen, will uns was mitteilen. Und was machen wir? Wir hören nicht richtig zu. Gott will dir persönlich etwas erzählen, will dich auf etwas hinweisen, dir helfen, dich ermutigen, dich warnen oder ermahnen. Er will mit dir sprechen, er will mit dir in Kontakt treten und wir hören oft nicht hin. So ist es, wenn wir beim Bibellesen einfach nur lesen, dass wir es gelesen haben, ohne jetzt wirklich im Kopf dabei zu sein. Und deswegen will ich dich ermutigen, wenn du dir Zeit für Gott nimmst, nimm es nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Sei auch im Kopf dabei. Also das bedeutet überhaupt erstmal regelmäßig, sich mit Gott zu befassen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Aber wenn du das schon tust, dann tu es richtig. Wie schon gesagt, spricht auch Gott durch Situationen in dein Leben. Und auch da will ich dich ermutigen, dass du auf Gott hörst, dass du dir von Gott in deinem Leben was sagen lässt. Und nicht so, wenn wir jetzt zum Beispiel das erlebt hätten und dann genauso weitermachen würden wie vorher. Genauso denken, ach ja, ist ja nochmal alles gut gegangen und wir reißen das Ding. Nein, das wäre genau das Falsche. Hört auf Gott, wenn er euch was zu sagen hat. Und hört auch auf die Alten. Die werden so schnell vergessen und sie haben doch so viel zu erzählen. Nur so können wir selber wachsen und auch von Gott weitererzählen. Man kann nichts geben, was man selber nicht hat. Die Schulglocke klingelt, die zweite Stunde beginnt. Erzähle. Die Verse 5 bis 6, da oben steht noch 3 bis 4. Ich lese die Verse 5 bis 6. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet und ein Gesetz gegeben. Was war dieses Gesetz? In diesem Text ist das Gesetz, dass man es den Kindern weitererzählt, dass man von Gott weitererzählt. Deswegen heißt mein zweiter Punkt, erzähle. Nachdem man gehört hat, geht es nun darum, es weiterzuerzählen. Geschichte ist ja keine Kette von unglücklichen Zufällen oder sowas. Es ist nicht irgendeine Geschichte, nein, es ist Gottes Geschichte. Gottes Geschichte mit seinem Volk und es lohnt sich, diese weiterzugeben. Ja, Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk, mit seinen Propheten damals, mit seinen Kindern. Gott schreibt seine Geschichte mit seiner Urgemeinde, mit den Missionaren, sogar mit den weltlichen Herrschern dieser Zeit. Und Gott schreibt auch seine Geschichte mit dir und mit mir. Gott schreibt Geschichten und er will, dass sie erhalten bleibt. Ich meine, diese Geschichten, die in der Bibel stehen, die bleiben erhalten, die stehen in der Bibel, die gehen jetzt nicht so schnell verloren. Aber die Kinder und die Außenstehenden brauchen jemanden, der ihnen das lieb macht. Und ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, du bist die einzige Bibel, die viele Menschen lesen. Und so ist es. Die meisten Menschen da draußen, die lesen gar nicht in der Bibel, die kommen gar nicht auf die Idee, überhaupt mal die Bibel aufzuschlagen. Das, was sie sehen, bist du. Und das meinte ich damit, dass es nicht in Vergessenheit geraten werden soll. Es ist zwar in der Bibel, aber wenn sie nicht gelesen wird, geht es irgendwie in Vergessenheit. Ja, wäre es nicht schön, wenn wir so leben, dass andere daran Interesse kriegen. Und denn ohne diese Interesse besteht nur wenig Chancen, dass das vielleicht vom Kopf auch überhaupt ins Herz rutscht, dass das weitergegeben wird. Unser Leben soll ein riesiger Wegweiser auf Gott hin sein. Wie schön wäre es, wenn unsere Arbeitskollegen uns mal ansprechen würden und fragen, warum wir denn immer so fröhlich und positiv sind. Oder warum wir nicht wie die anderen lügen oder die Pause überziehen oder den Chef austricksen oder was von der Arbeit mitgehen lassen oder sonst was. Ja, wir als Christen sollten ein leuchtender Wegweiser auf Gott hin sein. Seine wunderbaren Wege aufzeigen. Ein Wegweiser, der zwischen all diesen leeren Versprechen, Irrwegen, Ablenkungen dieser Zeit hervorstrahlt zum Kreuz hin. Das wäre doch schön, wenn so unser Leben ist. Ein Wegweiser für die verirrten Seelen dieser Zeit, auf Gott hin. Und diese Aufgabe hat jede Generation neu. Jede Generation neu hat die Aufgabe, es den Nachfolgenden zu erzählen, ein Wegweiser zu sein, den Kindern, die keine Orientierung haben, es mitzugeben. Deswegen heißt dieser Punkt, erzähle. Jeder von uns war mal ein Kind und hat es nötig, dass ihm jemand die Bibel lieb macht. Genau wie bei Punkt 1 gilt, was du nicht hast, kannst du nicht weitergeben. Wenn du keine Liebe zur Bibel hast, kannst du diese auch nicht vermitteln. Deshalb ist es wichtig, dass deine persönliche Beziehung zu Gott stimmt. Wenn du ein leuchtender Wegweiser in diesem Chaos dieser Zeit sein willst, musst du selber in Gott fest sein, musst du selber Gott lieben. Du musst deine persönliche Zeit so gestalten, dass du selber Freude daran hast. Nicht nur als Pflichtübung, ja gut, das mache ich halt. Nein, so dass du die Bibel liest und wirklich auftanken kannst, dass du es gerne tust. Finde einen Weg, wie du in der Bibel Freude haben kannst, wie du auftanken kannst. Zum anderen ist es auch wichtig, im Alltag mit Gott zu leben. einen Blick für diese guten Möglichkeiten zu entwickeln. Jede Adam hat mal erzählt, wenn er mit seinen Kindern unterwegs ist in der Natur und die über irgendwas staunen, sagt er einfach nur, ja, das hat Gott gemacht. Mehr muss es gar nicht sein, er hält gar keine große Predigt über Schöpfung kontra Evolution oder was. Nein, er sagt einfach, das hat Gott gemacht. Oft ist gar nicht mehr nötig. Oder wenn dein Arbeitskollege irgendwie Angst vor Corona hat oder so, dann hilft es auch einfach nur mal zu sagen, oh, wie froh bin ich, dass Gott alles in der Hand hat. Und meistens ergibt sich daraus ein Gespräch. Ja, es sind oft die kleinen Dinge. Oder als wir in der Arbeit ein Problem hatten mit einer neuen Maschine und wir wussten nicht so richtig, okay, was muss man jetzt klicken? Das Menü war so unübersichtlich, man hat sich da nicht ausgekannt. Da habe ich einfach gebetet und in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, irgendwas gedrückt und auf einmal ist es angesprungen und gelaufen. Dann kam der Chef und meinte, hey, die Maschine läuft ja, wie hast du das gemacht? Und dann meinte ich, ja, also ich habe gebetet und irgendwas gedrückt. Und das war nur so eine Kleinigkeit, die man von Gott weitererzählte. Einfach die Augen offen halten. Man muss ja kein Theologe sein, um ein Wegweiser zu sein. Aber man muss echt sein. Der dritte Punkt, vertraue. Ich lese die Verse 7 bis 11. Damit diese, also die Kinder, auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen und nicht würden wie ihre Väter. Ein trotziges und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das kein festes Herz hatte und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Das Höre und Erzählen aus Punkt 1 und 2 ist nicht einfach nur sinnlos, sondern es hat ein Ziel. Es geht darum, dass die nächste Generation ihr Vertrauen auf Gott setzt. Ja, nach diesen Versen kommt dann eben diese 64 langen Verse, die von der Geschichte Israels erzählen. Diese Geschichtsstunde, von der ich geredet habe. Und da wird das Negativbeispiel gezeigt. Das ist die Geschichte Israels voll davon, wie Israel Gott immer wieder vergessen hat, wie sie an seinen Taten gezweifelt haben. Ja, sie haben seine guten und schützenden Gebote einfach über Bord geworfen, sind ihre eigenen Wege gegangen. Im Text steht ja, damit sie nicht würden wie ihre Väter. Die waren ein trotziges und ein widerspenstiges Geschlecht. Die hatten kein festes Herz und waren nicht treu Gott gegenüber. Und hier sind wir jetzt an dem zentralen Punkt der Predigt angelangt. Worauf setzt du dein Vertrauen? Hast du ein festes Herz? Und bist du treu Gott gegenüber? Ich hoffe, du bejahst diese Frage. Ich wünsche uns allen, dass Gott unser Anker ist. Dass er derjenige ist, zu dem wir laufen, wenn es schwer wird. Er soll unser Halt sein und ich wünsche uns, dass wir ein treues Herz haben. Wenn wir wie Hiob alles verlieren würden und trotzdem noch an Gott festhalten würden, das ist das, was zählt. Denn was ist unser Glaube wert, wenn er in Krisenzeiten nicht hält? Wer durch schwere Zeiten im Leben gegangen ist, kann das wohl bestätigen. Und ich meine, ich kann es mir nur vorstellen. Ich habe noch nicht wirklich schwere Zeiten in meinem Leben erlebt. Aber ich weiß, dass Gott trägt. Na gut, vielleicht denken sich jetzt manche von euch hier, ah, Junge, was weißt du denn eigentlich? Du hast doch noch gar nichts erlebt. Woher kannst du denn wissen, dass dieser Glaube eigentlich trägt? Naja, ich kann es euch sagen, woher ich das weiß. Weil ich Leute kenne, die durch diese schweren Zeiten gegangen sind. Weil es mir die Väter erzählt haben. Die alten Geschwister aus der Gemeinde haben mir ihre Geschichten erzählt, wie sie mit Gott durch schwere Zeiten gegangen sind. Daher weiß ich, dass sie tragen. Und merkt ihr was? Das ist genau das, worum es in diesem Text geht. Die Älteren haben mir erzählt, was sie für einen Gott haben, mit welchem Gott sie durchs Leben gehen. Und ich dachte mir, diesem Gott will ich auch nachfolgen. Ich habe es in der Bibel gelesen, habe es in kleinen Dingen in meinem Leben erlebt und eben von den Alten gehört. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich Leute in meinem Leben hatte, die mir Jesus lieb gemacht haben. Und wir wollen, dass auch die Kinder heute ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Sie sollen nicht die Irrwege gehen, die Israel durchgemacht hat. Nicht diese 64 langen Verse voller Verzweiflung und Elend. Nein, wir wollen nicht, dass Gott sie durch harte Lektionen im Leben wieder auf die Spur bringen muss. Nein, wir wollen, dass sie Gottes Wege freiwillig gehen. Dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen. Und im Endeffekt ist Vertrauen doch das Geborgensein in der Verheißung Gottes. Das Geborgensein in der Verheißung Gottes. Daran kann man sich festhalten. Es ist eine Geborgenheit, die zum Handeln motiviert. Und die nicht nur theoretisch ist. Ich meine, niemand, der Angst hat und unsicher ist, der wird sich aus seiner sicheren Zone nicht heraustrauen. Wer sich fürchtet, der wagt nichts Neues. Ja, wer keinen sicheren Hafen hat, der wird auch nicht aufs Meer hinaus segeln. Wer sich nicht sicher ist, wagt nichts. Aber wenn jemand in Gott geborgen ist, wenn jemand weiß, ich habe diesen Glauben an meinen Gott, der trägt, dann kann viel Gutes entstehen. Und wie sehr kann dieses Land so eine Generation gebrauchen? Wie sehr brauchen wir Leute, die mutig ihren Weg mit Jesus gehen, die neue Wege beschreiten, die etwas ausprobieren, etwas wagen für Gott, Projekte ins Leben rufen, und wir brauchen Leute, die aus dieser Komfortzone ausbringen, brechen und was reißen. Und vor allem brauchen wir Leute, die treu sind, die nicht irgendwas starten und dann nach den ersten Schwierigkeiten wieder aufgeben. Wir brauchen Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, Gott nicht vergessen und nach seinen Maßstäben leben. Und deshalb ist dieser Psalm 78, die Geschichtsstunde Asaf, nicht einfach nur langweilige Theorie. Kein Geschichtsunterricht, der irgendwie langweilig wäre. Nein, es trifft mitten ins Leben. Israel hat das Vertrauen nicht auf Gott gesetzt und sie mussten 40 Jahre lang extra Runden in der Wüste drehen. Warum? Weil sie Gott nicht richtig vertraut haben. Ja, Israel wurde aus Ägypten herausgerettet durch das Meer, geteilte Meer hindurch, wurden von der Feuer- und Rauchsäule geführt. Man möchte meinen, dann natürlich müssen sie auf Gott vertrauen. Nein, sie wollten nicht auf Gott vertrauen. Sie hätten allen Grund gehabt, aber sie hatten kein festes Herz und haben es nicht getan. Ist es das, was wir für unsere Kinder wollen? Willst du so sein? Soll unsere Gemeinde denn geprägt von Unglauben sein, von Zweifel? Nee, ganz sicher nicht, da bin ich mir sicher, dass es keiner hier will. Und deshalb ist dieser Psalm so wichtig. Ich will zusammenfassen. Es geht darum, dass wir auf Gott hören. Wir sollten darauf hören, was er in seinem Wort zu sagen hat. Wir sollten darauf hören, wenn er in unserem Leben zu uns spricht, und auch auf die Alten hören, was sie mit Gott erlebt haben. Wir sollen es nicht nur hören, sondern eben weitergeben, in großen und in kleinen Dingen. Und auch wenn es immer wieder nur ein kleines "Das hat Gott gemacht" ist, den Kindern Gott lieb machen. Und zu guter Letzt geht es darum, auf Gott sein Vertrauen zu setzen. Es geht darum, dass die Kinder, die Gemeinde, du und ich, wir alle, unser Vertrauen auf Gott setzen. Und im Gegensatz zu Israel sollen wir ihm treu nachfolgen und ein festes Herz in ihm haben. Höre, bete, erzähle es weiter und vertraue auf deinen Gott. Das wünsche ich uns. Amen.